Die Revolution ist fällig, aber sie ist verboten. So titelt das neue Buch von Albrecht Müller. Doch könnte der Titel auch lauten wie eines der Kapitel: Die Staatsgewalt geht vom großen Geld aus. Es handelt sich um eine Abrechnung mit dem Neoliberalismus. Die großen Finanzkonzerne bestimmen wichtige politische Entscheidungen. Der Autor beschreibt: Vor 40 Jahren begann eine schleichende Veränderung unserer Wirtschaft, unserer Politik, unseres Lebens. Die neoliberale Ideologie hat in dieser Zeit bleibende Schäden angerichtet, Strukturen verändert, Bewährtes zerstört. Wir leben heute in einer anderen Welt, einer schlechteren. Was es braucht, sind radikale Veränderungen, nichts weniger als eine Revolution. Sie wird nicht kommen, denn sie ist nicht vorgesehen, nicht erlaubt. Wichtig ist, die Zerstörung zu erkennen, die Lügen zu durchschauen. Vielleicht können wir das Schlimmste verhindern, wenn wir uns zusammentun. Es gibt keine Rechtfertigung für die Verschärfung der Ungleichheit. Es gäbe gute Gründe, die mangelnde Verteilungsgerechtigkeit endlich zu einem großen öffentlichen Thema zu machen. In seinem Jahresgutachten von 2017-18 stellte der Sachverständigenrat Wirtschaft fest: In den vergangenen Jahren waren in Deutschland nur wenige Themen Gegenstand einer derart intensiven wirtschafts- und sozialpolitischen Diskussion wie die Verteilung der Einkommen und ihre Entwicklung. Das ist eine erstaunliche Feststellung. Die Autoren dieses Gutachtens leben offensichtlich in einem anderen Land. Die Verteilung der Einkommen und Vermögen war und ist gelegentlich mal Gegenstand einer Berichterstattung in den Medien. Aber von einer intensiven wirtschafts- und sozialpolitischen Diskussion der Verteilungsfrage kann man nun seit Jahrzehnten nicht mehr sprechen. Wann haben Sie das letzte Mal von deutschen Politikerinnen oder Politikerinnen Vorschläge für eine gerechtere Verteilung von Einkommen und Vermögen wahrgenommen? Dass die Staatsgewalt nicht vom Volk, sondern vom großen Geld ausgeht, beschreibt Müller mit einigen Beispielen. Zu den Interessen der finanziell Mächtigen gehöre die Teilprivatisierung der Altersvorsorge, der Einführung von Hartz IV. Mit der Leiharbeit und anderen ungesicherten Arbeitsverhältnissen ist es in Deutschland gelungen, den Niedriglohnsektor einzuführen. Müller nennt Beispiele, wie Milliarden Steuergelder in Unternehmen flossen. Zitat: Die Bundesregierung hat 2007 die Industriekreditbank IKB mit ungefähr 10 Milliarden Euro gerettet, von uns Steuerzahlern bezahlt. Man hat damals dann so getan, als wäre die IKB eine öffentliche Bank. Damit sollte dem Staat die Verantwortung für das Desaster mit Spekulationen in US-amerikanischen Hypotheken zugeschoben werden. Die IKB war aber keine öffentliche Bank und auch nicht mehrheitlich im Eigentum öffentlicher Stellen. Sie war eine private Bank und in ihrem Aufsichtsgremium saß die Crème de la Crème der deutschen Wirtschaft. Ihr Ruf sollte nicht beschädigt werden. Deshalb wurde behauptet, der Staat habe versagt und deshalb musste der Steuerzahler zahlen. Wegen des Lockdowns aus Anlass der Corona-Krise ist die Lufthansa in Schwierigkeiten geraten. Die Lufthansa ist ein privates Unternehmen, aber es hängen viele Arbeitsplätze und der Wert des Vermögens reicher Leute und dabei der Wert des Vermögens eines Milliardärs, des Großaktionärs Heinz-Hermann Thiele, daran. Er hat während der Krise und der Verhandlungen seinen Anteil an der Lufthansa auf 15% aufgestockt. Um Arbeitsplätze zu retten und mit dem Hinweis auf die angebliche Notwendigkeit eines sogenannten nationalen Luftfahrtkonzerns hat die Bundesregierung beschlossen, die Lufthansa finanziell zu unterstützen mit insgesamt 9 Milliarden. teilweise als Kredit der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW, und teilweise durch Beteiligung am Unternehmen. Dabei gab es Streit darüber, welche Konstruktion und Bedeutung diese Beteiligung haben sollte. Die CDU/CSU plädierte dafür, dass der helfende Staat keinen Einfluss auf die Unternehmenspolitik nehmen sollte. Die Linie dafür gab der Lufthansa-Chef persönlich vor. Wir brauchen staatliche Unterstützung, aber keine staatliche Geschäftsführung, warnte Konzernchef Carsten Spohr. Auch Großaktionär Thiele zierte sich. So weit sind wir schon, und zwar nicht nur hier bei der Lufthansa. Wir Steuerzahler dürfen private Unternehmen zwar auffangen, wir dürfen die privaten Eigentümer und den Wert ihres Vermögens zwar zu retten versuchen, aber wir dürfen nicht mitreden, und die Geretteten tun obendrein so, als wären wir Steuerzahler die Bittsteller. Wir leben schon in tollen Zeiten. Die Macht geht nicht vom Volke aus. Unternehmensleitungen kümmern sich vor allem darum, den Wert des Unternehmens an der Börse zu steigern. Zitat. Und dann gab es hierzulande schon seit längerem die Debatte darüber, dass Banken und Versicherungen mit großen Unternehmen über personale Verflechtungen in den Aufsichtsräten so verschwägert sind, dass die notwendige, an der Sache orientierte Kontrolle nicht mehr stattfindet. Das war die Debatte um die sogenannte Deutschland AG. Die Regierung Schröder hat relativ früh nach Regierungsantritt begonnen, diese Deutschland AG aufzulösen. Sie hat zum Beispiel steuerlich erleichtert, dass Unternehmen und Unternehmensteile verkauft werden. Das führte zu dem Ergebnis, dass Tausende von Unternehmen in die Hände von Kapitalsammelgruppen gerieten, und es brachte für die Beschäftigten oft zusätzliche Belastungen. Die verkauften Betriebe wurden und werden häufig mit den Schulden der Käufer belastet. Sozialleistungen werden gekürzt und Arbeitnehmerrechte entwertet. Das betraf damals in den Nullerjahren Unternehmen wie Hugo Boss, Märklin, Beiersdorf. Die früheren Eigentümer konnten dank der von der Regierung Schröder verfügten Steuerfreiheit für die Gewinne beim Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen die im Unternehmen steckenden und versteckten Gewinne steuerfrei realisieren. Finanzkonzerne können auch Personalentscheidungen mitbestimmen. Die Tatsache, dass einige der Finanzkonzerne an mehreren oder allen DAX 30 Unternehmen beteiligt sind, erleichtert die Einflussnahme. Dadurch entsteht Interessensverflechtung. Zitat: Der Fall Wirecard zeigt, dass auch hierzulande in den Vorständen großer Firmen zum Teil kriminelle Energie versammelt ist. Bei Wirecard offensichtlich in einem Kreis mehrerer Personen. Das Handelsblatt sprach von mehreren Insidern, die sich wegen Drohungen nur verhalten äußerten. Der Autor beklagt sich auch über das Versagen der etablierten Medien. Er sagt: Damit keine Missverständnisse aufkommen, es gibt sehr gute und sehr kritische Sendungen und Artikel. Aber das ist die Minderheit, und entscheidend ist, bei den großen Politik- und wahlentscheidenden Themen halten sich die tonangebenden etablierten Medien zurück oder an die Regierungslinie. Alle Journalisten seien Zwängen unterworfen und sie werden benutzt, stellt der Autor fest. Deshalb sei die Qualität der Medien schlechter geworden. Müller beklagt auch die Unfähigkeit der Gesellschaft, aus Fehlern zu lernen. Auch bemängelt er, dass Parteien oft als Karriereleitern missbraucht würden, ohne den Willen, etwas zu bewegen oder zu verändern. Kapitel für Kapitel wird klarer, dass Korruption Alltag ist. Zitat: Korruption bewegt die Welt. Damit ist gemeint, dass heute wichtige gesellschaftliche Einrichtungen und große Linien der Politik von großen, teilweise weltpolitischen Erwägungen, teilweise von großen Ideologien bestimmt sind und dass diese sich zur Durchsetzung ihrer Interessen bei Menschen bedienen, die zu diesen Akten der Korruption bereit sind. Es folgen namentliche Beispiele. In einer unserer letzten Sendungen berichteten wir schon, dass über Milliardenproblem Geldwäsche, bei der massenhaft in Immobilien investiert wird, wodurch Wohnungen für viele zu teuer werden. Dazu Müller. Ein besonders gutes Exempel für die Missachtung der Wohlfahrt der unteren Hälfte unseres Volkes ist die sogenannte Gentrifizierung. Das ist ein komisches Wort. Ich will es übersetzen. Familien mit niedrigen Einkommen, ärmere Personen wurden und werden aus ihren üblichen Wohngegenden verdrängt. Sie müssen in die Außenbezirke oder sogar jenseits der Stadtgrenze umziehen. Ihre früheren Wohnquartiere und die schön sanierten Innenstädte werden zu Anlageobjekten reicher Personen und von Wohnungsunternehmen für die Reicheren. Die Ärmeren müssen dann in der Regel auch noch weitere Wege zur Arbeit, zum Einkauf und zur Teilhabe am öffentlichen städtischen Leben auf sich nehmen. Es gibt weitere Kapitel zur Umwelt und zur kaputten EU und ein weiteres zu Steueroasen. Zitat: Wer sehr viel verdient, wer große Gewinne macht, hat die Möglichkeit, diese Gewinne und die darauf gezahlten Steuern kleinrechnen zu lassen. Dafür versteuert man seine Gewinne in Steueroasen. Diese gibt es mitten in Europa und an den Rändern. In Malta und auf den britischen Kanalinseln, in den Niederlanden und den USA, in Luxemburg und der Schweiz. Sie bieten die Möglichkeit, sich weniger besteuern zu lassen als der große Rest. Dass es Steueroasen in Europa und in der westlichen Welt insgesamt noch gibt, ist ein Skandal. Aber es passt. Kommissionspräsident der Europäischen Union war jahrelang der frühere Ministerpräsident und Finanzminister des Staates Luxemburg. Dort konnte man Einkommen verstecken. Luxemburg hat, obwohl Kernland der Europäischen Union, jahrelang um solche Steuerhinterzieher geworben, mitten in Europa. Wenn das so geht, dann kann man den vielen Kaufleuten, Beratern und Beamten, die sich ihren Anteil aus den Fördermitteln des Europäischen Union abgreifen, auch nicht böse sein. Wir lassen es zu, dass die großen internationalen Konzerne, zum Beispiel Apple, in Irland Filialen eröffnen, die nur dazu dienen, dass die woanders erwirtschafteten Gewinne in Irland zu niedrigen Steuersätzen versteuert werden. Wer von uns, wer aus dem normalen Volk, hat die Möglichkeit, ähnlich zu verfahren? Diese Ungerechtigkeit kommt zu der Ungerechtigkeit hinzu, die in der absolut ungleichen Verteilung von Einkommen und Vermögen schon sichtbar wird. Wenn Europa als Idee und Realität in den Herzen der Frauen und Männer in Europa überleben soll, dann muss sich dies ändern. Dafür gibt es aber bisher keine realistischen Ansatzpunkte. Ein Skandal, eine miese, ungerechte Situation. Noch ein Abschnitt zu Deutschlands Rolle in Europa. So kann man nicht vorgehen, wenn einem etwas am Zusammenhalt Europas liegt. Deutschland hat völlig konträr zu dem, was in einer Wirtschafts- und Währungsunion üblich sein sollte, auf eine Auseinanderentwicklung gesetzt. Wir haben auf niedrige Löhne und eine Reduzierung der Sozialleistungen gesetzt, eigentlich wohl wissend, dass wir damit andere Länder Europas und in der Welt an den Rand konkurrieren. Man kann es auch anders ausdrücken. Wir haben Arbeitslosigkeit exportiert. So kann man sich in einer Wirtschafts- und Währungsunion nicht verhalten. Das ist egoistisch, unsolidarisch und antieuropäisch. Weitere Themen werden abgehandelt. Der Kampf der Etablierten gegen die aufkeimende Kritik, Vorwürfe gegen die SPD und ein ganz wichtiges Kapitel, der lange Weg zu einer neuen Gesellschaft. Das erfordert einen großen Kraftaufwand, da heute Egoismus gegen Solidarität steht. Einige Beispielüberschriften. Der Gegner der neuen Bewegung ist die neoliberale Ideologie. Soziale Sicherheit zum Abfangen und Abfedern der Risiken des Lebens. Mehr Gerechtigkeit und mehr Effizienz bei den Steuern. Gemeinwohlökonomie. Im Internet zu finden unter Gemeinwohlbilanz. Bildungschancen auch in Familien mit niedrigem Einkommen. Rückbau der unvernünftigen Privatisierungen und mehr öffentliche Leistungen. Schluss mit dem Niedriglohnsektor. Umwelt- und Klimaschützen, Verkehr vermeiden, soweit es geht, differenziertes Denken, wir müssen uns aus den Fängen der USA befreien. Soweit die Auswahl an Themen. Müller sieht nur ein Stück Hoffnung auf die Frage, wie es weitergehen soll. Die Chancen sind nicht groß, sagt er. Zitat: Wir müssen darauf hoffen, dass sich kluge, engagierte Personen durchsetzen, wie Olof Palme und Willy Brandt in ihren Parteien in den 1960ern und 70ern, andere demnächst vielleicht in der Wissenschaft und Literatur oder in Verbänden und Nichtregierungsorganisationen. Im Ansatz hatte es zuletzt der Franzose Stéphane-Frédéric Hessel mit Empört euch geschafft, viele Menschen um eine neue Hoffnung zu versammeln. Aber nachhaltig war sein Einfluss leider nicht. Man wird weiter darauf hoffen müssen, dass Ereignisse eintreten, die grundlegendes Umdenken fördern und möglich machen. Wir haben das immer wieder in der jüngeren Geschichte erlebt. Die beiden Weltkriege, die Friedenspolitik der 60er und 70er Jahre, 68, Tschernobyl, Ende des Kalten Krieges und der Jugoslawienkrieg. Der Klimawandel war insbesondere bei jungen Menschen ein solcher Stein des Anstoßes und ist es hoffentlich weiter. Die Covid-19-Pandemie und die offizielle Reaktion darauf könnten Umdenken größeren Ausmaßes auslösen. Wir erleben gerade bei diesem Thema aber auch etwas Schreckliches. Wie Freundschaften auseinandergehen, wie Menschen, die sich bisher geschätzt haben, im anderen nur noch den Corona-Leugner sehen, der die Menschheit gefährdet, oder umgekehrt, im anderen nur den gedankenlosen Nachbäder der Regierungsmeinung. Was wir hier beobachten, ist nicht gerade ein Hoffnungsschimmer. Hier funktioniert, wie so oft, das Prinzip Spalte und Herrsche. Trotz allem machen wir uns auf einen langen Weg zu einer neuen Gesellschaft. Im Westend Verlag erschien dieses Buch von Albrecht Müller. Die Revolution ist fällig, aber sie ist verboten.